Guten Morgen miteinander. Auch guten Morgen für alle, die am Livestream zuschauen. Schön, dürfen wir Gottesdienst feiern heute Morgen. Die Kinder sind, glaube ich, jetzt noch in den Regenbogentreff gegangen. Das ist toll. Ich habe diese Woche oder letzte Woche war es, nein, ich glaube Anfang dieser Woche habe ich gehört, dass Bruder Andrew gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ihr Bruder Andrew kennt. Man nennt ihn auch den Schmuggler Gottes. Er ist Holländer von Nationalität. Und er hat deshalb diesen Namen Schmuggler Gottes bekommen, weil er eben begonnen hat, schon in den 50er Jahren, Mitte 50er Jahren bis 70er, 80er Jahre, Bibeln zu schmuggeln und das immer in größerem Stil, nämlich hinter den eisernen Vorhang, also in die kommunistischen Länder hinein. Und er ist jetzt 94 Jahre alt gewesen und ist gestorben. Ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist. Aber auf jeden Fall hat er diese Organisation Offene Grenzen oder Open Doors gegründet. Und die ist entstanden auf dieser Arbeit, die Bruder Andrew eigentlich gemacht hat und dann begonnen hat und dann aufgebaut hat. Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es in seinem Buch Der Schmuggler Gottes, er hat noch mehrere Bücher geschrieben, aber in diesem Buch gibt es eine Szene, in der er das eines der ersten Male mit seinem umgebauten VW Käfer an eine Grenze kommt und sich dort überlegt, wie mache ich das? Also eine Grenze zum eisernen Vorhang hin. Wie mache ich das, wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich Waren mit mir führe? Was sage ich dann? Und er wollte nicht lügen. Und so hat er eine Bibel genommen, das war seine Bibel, hat die auf den Sitz gelegt. Und wenn er gefragt worden wäre, hätte er sagen können, einfach solche Dinge, die ich da habe. Also, oder? Wie auf dem Sitz, die sind auch hinten drin. Wie viele Bibeln und Schriften er da mitgebracht hat, das steht dann außen vor. Aber er musste nicht lügen, er suchte einen Weg, wie er da an der Grenze seine Bibeln rüberbringen konnte. Und das war damals wirklich gefährlich, das war sehr gefährlich, weil es eben verboten war. Und er hat diesen Weg gefunden, ohne dass er das Wort Gottes, das, was er als seinen Auftrag erfahren und erlebt hat, eben nicht eingehalten hätte, nicht zu einer Notlüge hat greifen müssen. Was das mit unserem Text heute oder mit unserer Predigt heute zu tun hat, werden wir erfahren im Lauf der Predigt. Die Predigt heißt ja, behandle alle Menschen gleich. Und ich lese den Text aus Jakobus 2, wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne mit aufschlagen. Jakobus 2, die Verse 1 bis 13. Jakobus 2, 1 bis 13. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unsaurem Kleid herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher und sprech zu dem Armen, siehe, stehe du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine Brüder, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte, lästern nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde. Und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so, wie die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Soweit der Text. Erstens, Arme und Reiche sind willkommen. Jakobus gelingt es hier wirklich auf anschauliche, illustrative, bildliche Art und Weise eine Szene in einem Gottesdienst oder vor einem Gottesdienst zu schildern und uns das plausibel zu machen, wie das auch damals zu und her gegangen ist. Und das alles, das müssen wir uns bewusst sein, hier auch zur Bedeutung des Textes, alles auf dem Hintergrund einer Gemeinde, die aus Juden bestanden hat. Also Judenchristen waren in dieser Gemeinde. Sie haben sich in dieser Synagoge, so sagt es uns ja auch der Text, es ist eine Synagoge, haben sich getroffen. Und trotzdem, natürlich haben sie an Jesus geglaubt und waren alle, das wissen wir aus Apostelgeschichte 21, Vers 20, sie waren Eiferer für das Gesetz, alle. Oder? Und das ist der Hintergrund. Und trotzdem lässt sich dieser Text fast eins zu eins in die heutige Zeit übersetzen. Da ist ein Raum, ein öffentlicher Raum, man kann hereinkommen. Es wird Gottesdienst gefeiert. Alle sind herzlich willkommen. Und offensichtlich ist dieser Raum ziemlich voll. Fast so wie bei uns. Aber wir kennen das ja auch. Wir haben auch schon Stühle dazugestellt und so weiter. Also stellen wir uns vor, dieser Raum wäre brechend voll und es gäbe keinen Platz mehr. Und was passiert dann? Dann kommen zwei Menschen herein. Zuerst dieser wunderbar gekleidete Mensch, dieser Mann, schöne Kleider, sanft fallen sie, an den Füßen Sandalen und die Ringe an seinen Händen glitzern und glänzen. Er muss eine bedeutende, wichtige Ehrenperson sein, sonst hätte er nicht diese Ringe gehabt. Und gleich hinter ihm kommt dieser zweite Mann, ein armer Mann, vielleicht geht er auch gebückt, keine Sandalen, ohne Schuhe, barfuß, dreckiges Kleid, nicht weil er nicht aufpassen würde oder das Kleid oder sich nicht pflegen würde, sondern er hat nur dieses eine. Und dieser kommt auch herein und jetzt passiert Folgendes. Beide werden herzlich willkommen geheißen, beide. Werden herzlich willkommen geheißen. Und beide bekommen einen Platz. Man kümmert sich also um sie. Wunderbar, super. Aber jetzt passiert das. Während dem Armen wird gesagt, hey du, steh du da dort an die Wand, da hast du den Überblick oder da. Oder sonst setz dich zu Füßen da, wo mein Fußschemel ist, da siehst du auch alles. Und es ist wunderbar. Ja, es ist wunderbar, wenn er zu meinen Füßen sitzt, damals, zu jener Zeit, dann und ich trage Sandalen, dann hat er immer während diesen 3 bis 4 Stunden, die damals ein Gottesdienst dauerte, den Geruch meiner Füße in seiner Nase. Also einen schönen Platz. Der Reiche, er wird einfach zu einem Platz geleitet, darf sich dort niedersitzen. Vielleicht bekommt er sogar einen Ehrenplatz. Ungleichbehandlung. Ungleichbehandlung. Wir haben es schon gehört von Sarina, es gibt diese Ungleichbehandlung und wir erleben das auch heute in unserer Gesellschaft. Da gibt es die Reichen. Es ist nicht nur so, dass wenn man reich ist, dass man bessere Plätze oder Logenplätze sich kaufen kann im Fußballspielen oder Konzerten oder was auch immer, sondern es ist auch so, man erhält auch mehr Benefits. Zumindest ist das, was bis zu mir hinuntergedrungen ist. Ich weiß es selber nicht wirklich, aber auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass den Reicheren vieles oft in den Schoß fällt, auch in unserer Gesellschaft. Und die Armen eben nicht, oder? Aber was in unserer Gesellschaft passiert, ist das eine. Das andere ist, wie gehen wir als Gemeinde damit um? Und deshalb noch einmal die Szene. Fiktives Beispiel. Wirklich ein fiktives Beispiel. Und jetzt schaut, was mit unserem Herz passiert. Versucht mit eurem Herzen da mitzugehen. Die Türe geht auf. Da. Und herein kommt Roger Federer. Ich meine, er wohnt irgendwo hier in der Nähe, zumindest in der Zukunft. Oder? Roger Federer kommt herein. Wer von uns wäre bereit, seinen Platz für Roger zu geben? Wer von uns wäre bereit, Roger Federer nach dem Gottesdienst ein Kaffee oder ein Wasser zu holen? Und wie würde sich das auf unsere Gemeinde auswirken? Würden wir vielleicht einfach, um ein Beispiel zu machen, ein weiteres fiktives Beispiel, würden wir zum Beispiel am Apero, unser Apero-Angebot erweitern mit Müsli-Riegel? Weil wir wissen ja, Sportler essen Müsli-Riegel, oder? Würden wir da darauf eingehen? Woher kommt es, dass wir als Menschen grundsätzlich bereit sind, gut, Roger ist sehr sympathisch, er ist ein Vorzeigeschweizer, also keine Frage, oder? Aber woher kommt es, dass wir als Menschen einfach so bereit sind, unser Herz solchen Leuten irgendwo zuzuneigen? Woher kommt das? Was passiert mit uns da drin? Ist es einfach deshalb, weil wir uns geehrt fühlen? Und es ist natürlich, es wäre eine große Ehre. Roger, hast du gehört? Es wäre eine große Ehre, oder? Ist es einfach das? Oder vielleicht sind auch da noch weiterführende Gedanken. Ich meine, gerade wir als Gemeindeleitung, wir würden vielleicht auch denken, ah, okay, wie sieht das mit unserem Budget jetzt aus? Oder? Oder vielleicht geht es auch, unsere Gedanken gehen da auch in eine andere Richtung. Und wir überlegen uns, hey, wow, jetzt bin ich wirklich angekommen. Das ist die Gemeinde, zu der ich gehören möchte. Oder stellt euch einmal diese Szene vor. Montagvormittag, du kommst ins Büro oder du kommst zur Arbeitsstelle, Kaffee ist angesagt, Austausch, was hast du gemacht übers Wochenende? Oh, wir waren in den Bergen, war schön und so weiter. Und du, vielleicht das erste Mal überhaupt, sagst du, ich war im Gottesdienst. Dann machst du eine Pause, ganz bewusst. Und die Leute sagen, was, du gehst in den Gottesdienst? Das hätte ich nicht gedacht. Kirche, wer geht heute schon noch in die Kirche, oder? Dann sagst du, ja, weißt du, ich treffe dort tolle Leute und wir haben gute Gemeinschaft und es lohnt sich wirklich, ich gehe fast jeden Sonntag in die Kirche. Es ist eine gute Botschaft, auferbauend, ermutigend. Da machst du ganz bewusst noch eine Pause und sie sagen, niemand geht mehr in die Kirche und einfach so, oder? Und dann sagst du, so, wenn du das ein bisschen ausgekostet hast, weißt du, Roger Federer ist auch da. Merk dir, unser Herz ist bereit, hier Wege zu gehen, Prominenten und Reichen entgegenzukommen. Und vielleicht neigt unser Herz, wir als Menschen ganz allgemein, tatsächlich dazu, eben Reichen grundsätzlich ein bisschen zuzudienen. Jakobus sagt mit keinem Wort, dass es falsch wäre, Menschen herzlich willkommen zu heißen. Sagt er nicht. Ich denke sogar, er würde mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, es ist sogar wichtig, dass wir die Leute, die reinkommen, wahrnehmen. Dass wir sie sehen, dass wir sie vielleicht auch auf sie zugehen, dass wir bereit wären, auch für die Menschen, die kommen, unseren Stuhl zu geben, falls es jetzt keine Stühle mehr hätte. Ich meine, wir haben noch Platz, also man darf kommen, aber dass wir dazu bereit wären. Das ist richtig. Oder auch einmal ein Wasser zu holen oder einen Kaffee oder einfach die Räumlichkeiten zu zeigen oder die Geschichte zu erzählen, wie sich die Gemeinde entwickelt hat. Einfach so oder das Leitbild weiterzugeben, einfach das Gespräch zu suchen, Interesse zu zeigen. Ich glaube, Jakobus wäre da voll mit und würde das unterstützen. Und das gilt auch für die Armen. Und da bin ich noch einmal froh. Ich glaube, wenn jetzt ein Armer reinkommen würde, ich glaube, wir als Gemeinde, und ich habe dieses Vertrauen, jeder von uns in der Gemeinde würde ihn gut behandeln, ihn oder sie gut behandeln, würde mit offenen Herzen auf sie zugehen, würde auch seinen Stuhl freiräumen, würde auch diesen Platz machen, würde auch das Gespräch suchen, würde auch vielleicht einen Kaffee holen. Ich freue mich darüber. Ich habe dieses Vertrauen in uns als Gemeinde. Und Gott sagt ja, diesem Wort Jakobus, Gott selber hat den Armen auserwählt, um ihn reich zu machen im Glauben und ihm das Reich Gottes zu geben, also ihn zu retten. Also da ist eine bestimmte Aufgabe, die auch wir haben. Es heißt ja, wir sollen Gutes tun. Und Arme, die brauchen das. Und trotzdem müssen wir auch hier auf unser Herz achten. Was macht unser Herz? Kann es doch mal passieren, dass unser Herz jemand ablehnt, innerlich, der jetzt vielleicht mit schmutzigen Kleidern reinkommen würde? Oder kann es vielleicht passieren, dass das Gegenteil passiert, dass sich unser Herz den Armen zuneigt? Mehr zuneigt? Achten wir auf unser Herz. Unser Herz geht manchmal ganz komische Wege. Zweitens, das königliche Gebot. Jakobus schreibt hier jetzt nun Folgendes. Wenn ihr aber die Person anseht, also wenn wir Partei ergreifen, dann begehen wir die Sünde. Es geht hier also jetzt nicht mehr nur einfach um eine Regung in unserem Herzen, um etwas, was vielleicht ein bisschen da weg sich bewegt von einem geraden Pfad oder so, sondern Jakobus sagt, dann begehen wir die Sünde. Und er sagt, denn das königliche Gebot verurteilt uns hier. Und dieses königliche Gebot, was ist das? Dieses königliche Gebot ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich musste ein paar Mal hinschauen, bevor ich verstanden habe, was Jakobus hier meint. Ich meine, wir kennen dieses Gebot, oder? Jesus hat es ja schon gebracht. Oder er, von ihm stammt es. Es ist Teil des Doppelgebots der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und mit all deiner Kraft und mit allem, was du bist. Und deinen Nächsten wie dich selber. Das Doppelgebot der Liebe. Jesus hat das schon gebracht. Wir lesen es auch bei Paulus in Galater 5. Und wir sehen es bei Johannes im Evangelium und vor allem im ersten Johannesbrief, wie er immer wieder auf dieses Liebesgebot zu sprechen kommt und sagt, es ist das Gebot. Und deshalb übernimmt das Jakobus oder umgekehrt und er sagt, das ist das königliche Gebot. Und Jakobus ist hier voll auf der Linie von Jesus, wenn er sagt, das ist Gesetzesbruch, wenn man hier dieses königliche Gebot verletzt. Denn Jesus sagt ja, in diesem Doppelgebot der Liebe hängt das ganze Gesetz, wird das ganze Gesetz zusammengefasst. Brechen wir das Gebot der Nächstenliebe, wenn wir parteiisch sind? Das ist zuerst nicht einfach da, dieser Zusammenschluss, sondern wir lieben ja unseren Nächsten. Wir lieben unseren Nächsten. Aber das Gebot sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Und wenn ich jetzt Geri liebe wie mich selber, dann ist das genau erfüllt, oder? Wenn ich Hans liebe wie mich selber, dann ist das wieder erfüllt, oder? Aber wie liebe ich jetzt die beiden unterschiedlich? Nein, gleich wie mich selber, oder? Und das ist die Parteilosigkeit oder eben das Unparteiische, was Gott hier in dieses Gebot hineingelegt hat und was Jakobus hier herausholt, dieses Unparteiische. Und das gilt nicht nur gegenüber verschiedenen Menschen, das gilt auch gegenüber verschiedenen Menschengruppen. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, hast du gehört, Black Lives Matters, dann sage ich, ja, selbstverständlich. Die Leben von Schwarzen zählen, natürlich. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, White Lives Matters, dann sage ich, ja klar, das Leben der Weißen, das zählt. Selbstverständlich. Wenn jetzt aber die Menschen aus dieser Bewegung grundsätzlich vorverurteilen, dann brechen sie genau dieses Gebot der Nächstenliebe. Wenn der weiße Mann grundsätzlich zum Sünder oder zum Ungerechten erklärt wird, dann brechen sie genau dieses Gebot. Sie behandeln die Menschen nicht gleich. Ich weiß nicht, ob sie das wollen, die Menschen gleich behandeln, aber das ist in diesem Gebot der Nächstenliebe da drin. Und natürlich zählt das auch für Menschen mit eher rötlicher, bräunlicher oder gelblicher Hautfarbe. Gott hat sie alle gemacht und er liebt sie. Und genauso zählt es für die Armen und für die Reichen. Er hat sie beide gemacht und er liebt sie. Er liebt sie so sehr, dass er bereit gewesen ist, seinen eigenen Sohn zu geben, damit wir alle, arm oder reich, gerettet werden können. Und dann wird es noch ernster. Unser Text geht hier wirklich einen Weg mit uns, der uns ein bisschen herausfordern könnte. Dass wir eben nicht parteiisch denken sollen, ich glaube, das haben wir verstanden. Das ist klar, das ist das Gebot der Nächstenliebe gebrochen. Aber Jakobus setzt jetzt noch etwas drauf. Und er sagt hier, im Vers 12 ist es, denke ich, redet so und handelt so als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werdet. Also hier kommt das Gericht irgendwo noch ins Spiel. Und auch wenn es hier nicht um dieses Endgericht oder um diese Verurteilung oder Nichtverurteilung geht, sondern wenn es einfach darum geht, Rechenschaft abzugeben, ist das für Gott, aber auch für uns oder vielleicht für uns noch viel mehr, auch eine ernste Angelegenheit. Also redet so und handelt so, dass ihr das Gebot der Freiheit nicht verletzt. Wir müssen Rechenschaft abgeben, offenbar, sagt uns die Bibel. Was ist jetzt das Gebot der Freiheit? Was ist das Gebot der Freiheit? Jakobus 1 im ersten Kapitel, bereits in Vers 25, definiert er dieses Gebot der Freiheit oder was er mit dem Gebot der Freiheit meint. Und er schreibt dort frei übersetzt, wenn das Wort Gottes da ist, dann schaut hinein, schaut durch, also seht genau hin, was da geschrieben steht. Also seht genau auf das, was Gott hier sagt. Betrachtet es nicht einfach und geht weiter. Seht genau auf dieses Gebot und dann handelt und verhaltet euch entsprechend. Also nicht nur hören, sondern eben umsetzen, auch tun, auch tun. Er formuliert das ja auch dann, oder? Jakobus formuliert das dann auch. Und hier in diesem Zusammenhang geht es jetzt darum, dass wir dieses Gebot der Nächstenliebe wirklich umsetzen. Dass wir uns gleich unparteiisch verhalten gegenüber dem Menschen. Dass wir darauf achten, welche Wege unser Herz geht. Hier geht es darum, dass wir das tun. Also, das Gebot der Freiheit ist, das, was Gott uns sagt durch sein Wort, durch die Predigt oder wo auch immer, durch seinen Geist, dass wir das tun, gehorsam sind. Also, dass wir gehorsam sind. Das hier ist gemeint mit diesem Gebot der Freiheit. Und das ist jetzt eine ganz grundsätzliche Frage. Es geht hier nicht nur um dieses Gebot der Nächstenliebe, sondern es geht auch um einfach unser Verhältnis zwischen Hören und zwischen Tun. Und Jakobus hat das ja schon formuliert, Jakobus 1, auch im ersten Kapitel, Vers 25 oder Vers 22. Vers 22 sagt er, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selber betrügen. Er bringt das hier auf den Punkt. Und daran entscheidet es sich offenbar, ob wir Täter sind oder ob wir Hörer sind. Ich habe mich schon auch gefragt, auch hier wieder bin ich ziemlich gestolpert über den Text, da ist das Gebot der Freiheit. Und das Gebot der Freiheit bedeutet Gehorsam. Passt nicht genau. Ist eher entgegengesetzt, oder? Was meint er damit oder wie bringt er das zusammen? Ich gehe davon aus, dass es das ist, was Gott uns geben möchte. Freiheit. Ich gehe davon aus, dass wir einen guten Gott haben. Einen Gott, der uns kennt. Der weiß, wo wir Probleme haben, wo wir herausgefordert sind. Er weiß, wo wir sind. Er weiß, was wir nie tun würden. Und all diese Dinge kennt er in- und auswendig von uns. Und er möchte uns fördern, freisetzen, in die Freiheit auch führen. Und das passiert, indem wir ihm erlauben, ganz Herr zu sein. Und eben auch tun, was er uns sagt. Und wenn wir tun, was er uns sagt, dann bedeutet es, dass ich halt reagiere, wenn ich merke, mein Herz neigt sich irgendwie komisch diesem Roger Federer zu. Einfach als Beispiel wieder, oder? Dass ich reagiere. Dann reagiere ich auf das, was Gott sagt, was mir sein Wort hier sagt. Ich reagiere und ich versuche, das umzusetzen. Das ist das Gebot der Freiheit. Und dadurch macht Gott mich tatsächlich frei. Denn wenn ich zum Beispiel in Schwierigkeiten stecke, weil ich eine Kaufsucht habe, und Gott spricht das an, Jesus spricht das an, sagt, hey, für was brauchst du dein Geld? Und weißt du, hast du nicht genug Kleider und was du da sammelst, das ist so teuer. Und ich merke, da ist nicht der Frieden Gottes drin. Dann sagt er mit dem, dass er mich hier zu korrigieren beginnt, auch, und ich helfe dir aus meiner Gnade daraus. Jetzt, geh mit mir diese Schritte. Das Gleiche gilt für alle anderen möglichen Dinge, ob es Jähzorn oder Habsucht oder irgendetwas ist. Gott will uns hier raushelfen, aber das kann er dann, wenn wir hören und umsetzen. Und genau dasselbe Prinzip ist, wenn er uns weitere Schritte führen möchte. Ich höre immer wieder von Pastoren, die eigentlich große Menschenfurcht haben oder hatten und die Gott dann in Situationen gebracht haben, wo sie einfach entweder zu predigen begonnen haben oder vor Leuten hinstehen mussten, damit sie diese Furcht überwinden konnten, lernen zu überwinden. Das ist auch nur ein Beispiel. Aber das führt in die Weite. Wenn ich Jesus nicht kennengelernt hätte, hätte ich nie ein Masterstudium absolviert. Er hat mich in die Weite geführt. Und deshalb ist das Gebot der Freiheit. Weil es uns frei macht und weil es uns auf diesen Weg bringt, der uns die Ewigkeit mit Jesus Christus garantiert und gibt. Wirkliche Freiheit. Drittens, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oder? Also, was tun wir nun, wenn nächsten Sonntag zwei Leute reinkommen. Roger Federer, neben ihm ein Bettler. Nun, ich denke, das Erste, was wir machen, ist, wir behandeln alle gleich oder beide gleich. Und wir nehmen uns das auch vor, beide gleich zu behandeln. Und wir ergreifen keine Partei. Und dabei achten wir ganz besonders auf unser Herz. Wir weisen unser Herz zurecht, wenn wir feststellen, hey, es steht in der Gefahr, sich dem Armen zuzuwenden. Gibt es. Oder wir weisen unser Herz zurecht, wenn wir feststellen, oh, es steht in der Gefahr, den Armen zu verurteilen oder zu verachten. Und wir leiten unser Herz. Und wir weisen unser Herz zurecht, wenn es den einen oder anderen grundsätzlich ablehnt. Das ist nicht das Gebot der Nächstenliebe. Und wenn sich unser Herz dem Berühmten auf eine eigenartige Art und Weise zuneigt und sich buchstäblich neigt vor ihm, dann nehmen wir unser Herz erst recht in Zucht und weisen es zurecht. Weil das gebührt nur Gott, das gebührt nur Jesus, dass wir ihn anbeten von ganzem Herzen. Und wenn wir darauf achten, dann macht uns das auch frei vor Menschenfurcht. So, unser Herz. Aber was tun wir nun konkret? Natürlich heißen wir sie beide willkommen, oder? Ist ganz klar. Wir freuen uns über sie, selbstverständlich. Und ihr Interesse an unserer Gemeinde. Ist doch toll, wenn sie kommen, auch wenn sie vielleicht nur reinschauen. Das ist egal. Schön sind sie da. Und wir gehen auf sie zu und zeigen ihnen unser Interesse, indem wir mit ihnen reden, auf eine natürliche Art und Weise. Und dann, vielleicht ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir nicht gerade in Kontakt sind mit ihnen, sie weder argwöhnisch beobachten oder noch bewundernd beobachten. Und dass wir vielleicht auch darauf achten, was wir im Gespräch dann reden. Und dass wir hier sensibel sind und vorsichtig. Und so den Menschen auch Schutz geben und sie achten und Würde spüren lassen. Und dann ist vielleicht auch dran, dass wir gewisse Fragen klären. Und wir sind vor allem eine Frage, sind wir dem Armen unbedingt schuldig. Hast du Hunger? Ganz konkret und praktisch. Hast du Hunger? Und dass wir, wenn er das hat, dass wir hier eine Lösung finden. Ich meine, wir wissen das alle. Wir leben in einem unglaublich gut ausgebauten Sozialstaat. Die Hilfe, die wir Nächsten geben können, muss nicht primär finanzieller Art sein. Grundsätzlich stellt unser Staat hier sehr viel zur Verfügung. Aber sie darf ganzheitlich sein. Wirklich ganzheitlich. Hast du Hunger? Hast du Arbeit? Hast du irgendwo etwas, wo du wohnen kannst? Und dann versuchen wir im Gespräch, mit Beratung, mit Motivation vielleicht, wenn das die Person will, wenn sie das nicht will, dann ist auch klar, oder? Aber versuchen wir, ihr da beizustehen und zu helfen. Einfach, was wir können. Was wir können. Ich denke hier immer wieder, ich gehe ab und zu ins Marché da, Kaffee trinken und dann treffe ich jemanden, den ich kenne, nämlich Joseph oder Nzedi, seine Frau, oder Milashu jetzt auch, die arbeitet auch dort, oder? Und ich denke immer wieder daran, das waren Leute aus unserer Gemeinde, die diesen Joseph, diese Arbeitsstelle dort geholfen haben, zu bekommen. Und er hat sich sowas von bewährt, dass damals hat es geheißen, wir stellen keine Eritreer rein. Und jetzt haben sie 4, 5 oder 6. Oder? Also das ist dann natürlich toll, was Gott hier machen kann und macht. Also da dürfen wir versuchen, ganzheitlich, und vielleicht gehört es dann auch mal, dass wir mal etwas bezahlen oder etwas versuchen zu übernehmen. Aber es ist wichtig, dass wir einander beistehen können. Also diese Fragen sind zu klären. Und diese Frage sollten wir auch mit, vielleicht auch mit dem Berühmten klären. Wie ist es mit dem Geld? Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass auch Reiche genauso viel geben können wie wir, wie sie wollen. Nämlich nichts, wenig oder auch viel. Sie sollen diese Freiheit haben. Aber Reiche, für sie schwebt es mir vor, es wäre das Optimum, wenn es gelingen würde, mit ihnen auch darüber zu sprechen, dass der Einfluss des Geldes keinen Einfluss hat auf ihre Position oder ihre Funktion in der Gemeinde. Oder? Also der Geldfluss bestimmt nicht Leitung, auch keine informelle Leitung. Das, denke ich, wäre wichtig, weil wir haben eine Leitung gewählt und die soll leiten. Und das ist sicher auch eine Herausforderung. Darum das Schönste, wenn man sich hier von vornherein einigen könnte. Aber natürlich auch, dass wir Fragen stellen, auch über Persönlichkeitsschutz, auch das ist wichtig. Weil manche Reiche, für sie ist es gerade wichtig, dass sie hier einfach ein Zuhause haben könnten und sich einfach wohlfühlen und dass nicht groß erzählt wird oder was auch immer. Okay? Also auch hier müssen wir Fragen klären. Und dasselbe, dass wir eben sensibel umgehen im Gespräch mit diesen Personen, das versteht sich, denke ich, von selber und sie wertschätzen. Und das gilt auch gegenüber dem Armen. Zum Schluss noch einmal diese wichtige Frage. Was machst du mit diesem Wort, dass du hörst? Für Bruder Andrew war es klar, er lügt nicht. Auch nicht, wenn es um sein Leben geht. Trotzdem hat er dem Auftrag Gottes, den er empfangen hat, nämlich Bibeln zu schmuggeln, gehorcht. Was machst du in der Predigt, wenn du das Wort ausgelegt hörst? Und ihr kennt mich ja in der Zwischenzeit, ihr wisst, dass ich meistens im zweiten Teil werde ich erklären, was die Prinzipien Gottes sind. Und im dritten bringe ich drei Punkte, fast immer drei Punkte, heute sind es vier, zur Anwendung. Was davon setzt du um? Ich möchte dich ermutigen, und ich möchte dir auch beistehen in diesem Sinn und möchte dich ermutigen, nimm dir einfach eine Sache vor. Egal an welchem Punkt du das hörst an der Predigt, nimm dir eine Sache vor. Steh nicht vor der Predigt wie ein Kunstkritiker vor einem Bild, moderne Kunst. Was könnte das bedeuten, oder? Sondern nimm dir eine Sache vor. Lass dich ansprechen von der Predigt. Und nimm dir eine Sache vor und sag Jesus, so möchte ich das probieren umzusetzen. Und dann versuch es. Und dann wirst du in diese Freiheit hineinkommen, noch mehr und mehr und mehr. Das, was Gott hier verheißt in diesem Gesetz der Freiheit. Du wirst den Segen davon erleben, indem du umsetzt. Amen.